Ja, wir schauen wieder hinein in den ersten Petrusbrief, Kapitel 3. Ich lese die Verse 10 bis 12. 1. Petrus, Kapitel 3, 10 bis 12. Oder nehmen wir um des Zusammenhangs willen auch noch den 9. Vers mit dazu. Da heißt es: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Johann Caspar Lavater war Pfarrer an der St. Peterskirche in Zürich. Er wurde von einem elsässischen Grenadier, dem er kurz zuvor viel Gutes erwiesen hatte, mit einer Kugel so schwer verletzt, dass er schließlich daran starb. Aber bis dahin litt er unsägliche Schmerzen an dieser Schusswunde. In dieser Leidenszeit schrieb er Folgendes: Denkzeilen. Nach meinem Tode zu übersenden an den Grenadier H. Gott vergebe dir so, wie ich dir von Herzen vergebe. Leide nie, was ich um deinetwillen gelitten habe. Ich umarme dich, Freund, du tatest mir unwissend Gutes. Kommt dies Blättchen zu dir, es sei dir ein Pfand von des Herrn Huld, die reuige Sünder begnadigt, entsündigt, beseligt. Gott lege mir große Gebete für dich in die Seele, dass kein Zweifel mehr bleib, dass wir uns einst vor des Herrn Augen umarmen. Petrus schreibt: Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, da geht es um Schmähungen, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, dass ihr den Segen ererbt. Und er unterstreicht diese Worte mit einem Zitat aus Psalm 34, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Wer so segnet, wie Lavater gesegnet hat, der erweist sich als einer, der das Leben liebt. Neutestamentlich gesprochen bedeutet das, der, wie Petrus es in Vers 9 auch zum Ausdruck bringt, der dazu berufen ist, den Segen zu erben, das heißt, das ewige Leben zu erben. Wer also so segnet, wer sich so erweist, der liebt das Leben, das ewige Leben. Wir sagen ganz bewusst, das bedeutet nicht, dass er durch sein Segnen, durch sein gutes Tun, das ewige Leben empfängt, sondern er erweist sich als einer, der in Christus Jesus dieses ewige Leben empfangen hat, der ein Erbe des ewigen Lebens ist. Er erweist sich als ein solcher, der dieses Leben liebt. Und er hat gute Tage. Das heißt also, sein Leben ist gekennzeichnet vom Frieden Gottes. Und wer den Frieden Gottes in seinem Herzen hat, trotz der Not, die ihm andere zufügen, der hat wirklich und wahrhaft gute Tage, hier schon auf dieser Erde. Wie groß ist die Gefahr, dass wir der einen Not, dass uns Böses widerfährt, noch eine andere hinzufügen, nämlich die eines schlechten Gewissens, und innerer Zerrissenheit, wenn wir Böses mit Bösem vergelten. Wir alle haben diese Erfahrung schon gemacht. Wir wissen, wie es in uns brodeln kann und wie sich unsere sündige Natur bemerkbar macht und auch behaupten will, wenn man uns irgendetwas Böses zufügt. Und dann geschieht eben genau das, dass wir dem einen Leid noch eine andere Not hinzufügen. Durch schlechtes Gewissen und durch innere Zerrissenheit. Und so sollen wir uns nicht nur vor bösen Vergeltungstaten, sondern auch schon vor bösen Worten hüten. So lesen wir hier, denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Spurgeon hat gesagt, lügnerisches und boshaftes Geschwätz füllt unser Ruhekissen mit Dornen und macht aus dem Leben einen ständigen Wirbel aus Angst und Scham. Und obwohl wir wissen, dass wir den anderen dadurch verletzen und das böse Feuer nur schüren und auch selbst dadurch zu Schaden kommen, tun wir uns so schwer darin, schlicht und einfach unseren Mund zu halten. Einmal ruhig zu sein, stille zu werden, nichts Böses zu erwidern, uns im Griff zu haben. Wenn es ja heißt, er hüte seine Zunge, dann haben wir es vom Grundtext her mit einem Wort zu tun, das bedeutet aufhören. Luther hat früher übersetzt mit, der schweige seine Lippen. Diese Übersetzung ist uns ein wenig fremd, aber bringt genau das zum Ausdruck, was Petrus hier sagen will. Das Wort hat die Bedeutung von aufhören, ruhen. Wir finden es mit einer Vorsilbe im Matthäusevangelium, Kapitel 11, wo der Herr Jesus sagt, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Da haben wir es zu tun mit diesem Wort. Ich will euch Ruhe geben. Und er fährt fort mit den Worten, nehmet auf euch mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, so werdet ihr, und dann kommt dasselbe Wort noch einmal, Ruhe finden für eure Seelen. Das deutsche Wort oder das daraus abgeleitete Wort im Deutschen Pause ist uns ja nicht unbekannt. Das heißt, halt doch endlich mal deinen Mund. Wenn dir irgendetwas Böses widerfährt, wenn irgendjemand dir Unrecht zufügt, dann sei doch endlich einmal still, dann hüte deine Zunge. Ähnliches wird uns geraten in Psalm 37. Das Zitat, das Petrus hier anführt, ist aus Psalm 34. Psalm 37 hat einen ähnlichen Hintergrund, da geht es um das böse Treiben der Gottlosen und um die Schutzlosigkeit der Elenden, derer, die durch dieses böse Treiben der Gottlosen zu leiden haben. Und da sagt der Psalmist, David ist es, befehl dem Herrn deine Wege und hoffe auf ihn, er wird's wohl machen. Und wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Das heißt also, Gott wird das tun. Er selbst wird deine Sache in die Hand nehmen. Er wird deine Gerechtigkeit heraufführen wie das Licht und dein Recht wie den Mittag. Und dann kommt's. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Genau das ist es, womit wir unsere großen Probleme haben. Sei doch endlich einmal stille. Und wenn du deinen Mund auftust, dann tu ihn auf zur Ehre Gottes und tu ihn auf zum Wohl der anderen, aber nicht zu deiner eigenen Rechtfertigung. Sei stille dem Herrn und warte auf ihn. Entrüste dich nicht über den, dem es gut geht, der seinen Mutwillen treibt, der also das Böse tut. Steh ab vom Zorn und lass den Grimm, entrüste dich nicht, und jetzt kommt's, damit du nicht Unrecht tust. Das heißt, durch deine böse Reaktion auf das Böse, das dir widerfährt, tust du Unrecht. Setz dich selbst ins Unrecht. Darum sei stille, hüte deine Zunge, so heißt es hier, in diesem Zitat aus Psalm 34, dass sie nichts Böses rede und deine Lippen, dass sie nicht betrügen. Es geht also darum, dass wir unser ganzes Vertrauen allein auf Gott setzen, ihm unser Ergehen überlassen. Die Zunge, mit der wir so viel Gutes tun können, ist eben auch, wie Jakobus es sagt, das unruhige Übel voll tödlichen Giftes. Und wir lernen unser ganzes Leben daran, sie durch Gottes Gnade in den Griff zu bekommen. Es gibt eine schöne Geschichte von einem Indianer. Er traf einen christlichen Kolonisten, der gerade dabei war, seine Bibel zu lesen. Und er sagt zu ihm, sag mir auch ein gutes Wort aus deinem Buch da. Der Bibelleser hatte gerade das dritte Kapitel des Jakobusbriefes vor sich. Da geht es nämlich um die Zunge, um den Gebrauch der Zunge. Und antwortete ihm sinngemäß, wer seine Zunge im Zaum hält, der ist weise. Das ist genug für heute, antwortete der Indianer und ging davon. Nach 6 Monaten traf ihn der Kolonist wieder und fragte ihn, warum er seither nicht wiedergekommen sei. Antwort: Weil ich immer noch nicht meine erste Lektion gelernt habe. Dieser Mann hatte begriffen, es ist gar nicht so einfach, den Worten der Heiligen Schrift nachzukommen, wenn sie uns dazu ermahnt, unsere Zunge recht zu gebrauchen und nicht zum Bösen. Jakobus sagt, kein Mensch kann die Zunge zähmen. Kein Mensch kann die Zunge zähmen. Wir werden alle nicht damit fertig. Das ist niederschmetternd, aber es ist auch heilsam. Warum? Weil wir uns dann hinflüchten zu dem, der allein mit unserer Zunge fertig werden kann. Und das ist unser Herr Jesus Christus. Am Kreuz auf Golgatha hat er all unser böses Reden bereits mit in seinen Tod hineingenommen. Und wir dürfen ihm den Gebrauch unserer Zunge überlassen und ihn darum bitten, dass er eine Wache stellt vor unsere Lippen, vor unseren Mund. Dass da keine bösen Wörter herauskommen. Der Herr allein also ist in der Lage, uns die Kraft zu geben, unsere Zunge in rechter Weise zu gebrauchen und nicht zu missbrauchen. Und was für den Gebrauch der Zunge gilt, das gilt natürlich gleichermaßen auch für unser Tun. Und so lesen wir hier weiter, er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Also zunächst einmal geht es um unsere Zunge und dann geht es um das Tun. Und dann geht es darum, dass wir dem Frieden nachjagen, ein sehr starkes Wort. Also das darf uns nicht egal sein, ob wir mit Menschen im Frieden leben oder nicht. Ich kann nicht einfach sagen, ich lasse die ganze Geschichte laufen, wie sich das auch entwickelt. Gut, es ist mir sowieso egal, wie der andere über mich denkt. So nicht. Sondern es muss uns schon ein ernstes, aufrichtiges Anliegen sein, mit jedem Menschen im Frieden zu leben. Also zunächst geht es um die Zunge, dann geht es darum, das Gute zu tun. Wenn wir uns den Zusammenhang in Psalm 34 anschauen, aus dem Petrus hier dieses Zitat entnommen hat, dann stoßen wir auf Folgendes. Als David diese Worte niederschrieb, erinnerte er sich an die Bewahrung, die ihm beim Philisterkönig Achish widerfuhr. Möglicherweise brachte David das in Verbindung mit der Art und Weise, wie er sich bis zu diesem Zeitpunkt Saul gegenüber verhalten hatte. Das heißt also, David war in einer großen Not dort bei dem Philisterkönig. Und Gott half ihm in wunderbarer Weise da heraus. Und als David darüber nachdachte, da kam ihm der Gedanke, ja, ob das nicht eine Frucht davon ist, dass ich mich Saul gegenüber bisher so gut verhalten habe. Wir dürfen das nicht verstehen im Sinne der Werkgerechtigkeit, sondern es handelte sich um eine Frucht. Und es handelt sich immer wieder um eine Frucht, wenn Gott uns bewahrt und Gnade schenkt und seinen Frieden schenkt, als Folge davon, dass wir uns recht verhalten und recht reagieren. Es ist eine Frucht der Wirkung des Heiligen Geistes in unserem Herzen und Leben. David hatte nicht Böses mit Bösem vergolten, sondern Saul, auch als er anfing, ihn zu hassen, als Saul anfing, David zu hassen, ihn zu verfolgen, als König weiterhin akzeptiert und sich ihm untergeordnet, obwohl David bereits die Gunst des Volkes besaß und auch die Gunst der großen Sauls. Diese Situation hätte David für sich ausschlachten können. Er hätte diese Situation dazu nutzen können, um sich selbst zum König zu machen, um sich selbst zum König ausrufen, proklamieren zu lassen. Aber er tat das nicht, im Gegenteil. Er ging den Weg der Verfolgung. Er ging den Weg der Niedrigkeit. Wir wissen, wie das dann alles gelaufen ist und dass er Saul dann später noch zweimal verschonte, als er sein Leben in seiner Hand hatte, das Leben Sauls in seiner Hand hatte. David ging den Weg des Lammes, so könnte man sagen. Er ging den Weg vom Kreuz her. Er hatte Gutes getan, indem er Saul weiterhin diente, und er hatte den Frieden gesucht. Was war es, was David in Besonderheit dazu anleitete und dazu bewegte? Und das erfahren wir auch im Psalm 34, in dem Vers, der diesem Zitat im Petrusbrief vorausgeht. Da heißt es: Kommt her, ihr Kinder, höret mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Und dann kommt das Wort: Wer möchte gern gut leben und schöne Tage sehen, behüte deine Zunge vor Bösem und deine Lippen, dass sie nicht Trug reden, lass ab vom Bösen, tu Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Also kommt her, ihr Kinder, hört mir zu, ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Was hat David also dazu bewegt, so zu reagieren auf den Hass Sauls, sich so zu verhalten, positiv zu verhalten, dagegen, gegen diesen Fluch, den Segen zu setzen, gegen das Böse, das Gute zu halten? Was hatte ihn dazu bewegt? Die Gottesfurcht. Wir sehen auch an dieser Stelle wieder die Wahrheit des Wortes, dass Gottesfurcht aller Weisheit Anfang ist. Und all unsere falschen Reaktionen resultieren im Grunde genommen daraus, dass wir so wenig Gottesfurcht im Herzen haben. Wir stehen zu wenig vor dem heiligen Gott, sonst würden wir unsere Zunge mehr hüten und würden mehr darauf aus sein, das Böse zu meiden und das Gute zu tun und dagegen zu segnen. Wir stehen zu wenig vor dem heiligen, lebendigen Gott. Wir sind uns seiner Gegenwart zu wenig bewusst. Das ist eine große Not. Mangel an Gottesfurcht brauchen wir nicht in der Welt zu suchen. Von den Weltkindern können wir das nicht erwarten, dass sie Gott fürchten, dass sie Respekt vor Gott haben. Sie reden, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Sie reden am liebsten über andere, und zwar negativ über andere. Zumindest viele von ihnen. Wir brauchen also mangelnde Gottesfurcht nicht in der Welt zu suchen. Mangelnde Gottesfurcht haben wir in der Gemeinde Jesu. Und darum sieht es so aus in der Gemeinde Jesu, wie es aussieht. Und darum geht es den Bach herunter. Man fragt nicht mehr nach dem Willen Gottes. Man hat nicht mehr dieses heilige Erschrecken vor dem lebendigen Gott, sondern man lässt sich einfach gehen. Glücklicherweise ist es bei uns dann doch, und das ist eine große Gnade, immer wieder so, dass wir im Nachhinein zumindest uns schämen im Blick auf das, was wir gesagt haben, was mal wieder aus unserem Munde an Bösem herausgekommen ist. Dass wir dann im Nachhinein Buße tun über unsere falschen Reaktionen. Das werden wir auch immer wieder tun müssen bis an unser Lebensende. Aber viel Böses und Notvolles könnte verhindert werden, wenn wir von vornherein einmal stille würden und uns immer wieder der Tatsache bewusst wären, Gott ist gegenwärtig. Gott ist gegenwärtig. Wenn ich hier in mein Arbeitszimmer komme, dann setze ich mich in der Regel erst einmal hin, nehme meinen Hut ab und dann danke ich dem Herrn dafür, dass er schon auf mich gewartet hat, dass er schon gegenwärtig ist. Er ist immer der Erste, der schon da ist. Wenn wir uns hier morgens versammeln im Gottesdienst, wenn wir hier hineinkommen in den Saal, dann dürfen wir wissen, der Herr wartet auf uns. Er ist schon gegenwärtig. Das sollte uns nicht verklemmt machen, aber das sollte uns doch eine gewisse heilige Scheu ins Herz geben, im Blick auf den Gebrauch unserer Zunge, im Blick auf unseren Umgang miteinander, im Blick auf unsere Sammlung zu Gott hin. Gott will jetzt mit uns reden, er gibt uns sein Wort, wir haben diese große Möglichkeit und Gelegenheit, sein Wort zu hören. Sind wir uns dessen überhaupt bewusst? Gott könnte uns das von einem Augenblick zum anderen nehmen. Er könnte uns unsere Bibel nehmen. Er könnte uns unsere Gottesdienste nehmen. Er könnte uns hier das Wort Gottes nehmen. Sind wir uns dessen bewusst, was das bedeuten würde? Also achten wir das, respektieren wir Gott, danken wir ihm dafür. Und verhalten wir uns auch dementsprechend. Säen wir keine böse Saat, sondern säen wir eine gute Saat. Kommt her, ihr Kinder, hört mir zu. Ich will euch die Furcht des Herrn lehren. Wer möchte gern gut leben und gute, schöne Tage sehen? Genau das sollten wir tun. Wir sollten dem Bösen das Gute entgegensetzen, danach trachten, soweit es an uns liegt, mit jedem Menschen Frieden zu haben, so sagt es uns der Apostel Paulus im Hebräerbrief. Wir sollten dem Frieden, wie wir schon gehört haben, nachjagen. Nachjagen. Nicht nachgehen, nachjagen. Es soll uns ein tiefes Anliegen sein, mit unseren Brüdern und Schwestern und mit den Menschen in dieser Welt im Frieden zu leben, so viel an uns ist. Lässt sich nicht immer Unfriede vermeiden, aber es sollte nicht unsere Schuld sein. Und wenn wir mit dazu beigetragen haben, dass Zank und Streit entstanden ist, dann sollten wir uns darunter beugen und versuchen, die Sache wieder in Ordnung zu bringen. Was es uns oft so schwer macht, einen solchen Weg zu gehen, den Weg des Lammes zu gehen, ist das Empfinden, dass wir unseren Widersachern schutzlos ausgeliefert sind. Wenn wir dann lesen im Psalm 37, sei stille dem Herrn, hoffe auf ihn, befiehl dem Herrn deine Wege. Setz dein Vertrauen auf ihn, er kümmert sich um dich. Wenn wir das lesen hier in Psalm 34 oder hier im ersten Petrusbrief, dann ist uns ja von daher schon klar, dass das etwas ist, diesen Weg zu gehen, was wir von Natur aus nicht haben und woran wir immer und immer wieder aufs Neue erinnert werden müssen, damit wir in dieser Spur bleiben. Und dass wir daran erinnert werden müssen, hat seine tiefe Ursache eben auch darin, dass wir uns so hilflos und schutzlos dem Treiben der anderen ausgeliefert fühlen. Wir dürfen uns ja nicht selbst zur Wehr setzen, nach dem Motto, auf einen groben Klotz gehört ein grober Keil. Wir sollen sogar unsere Feinde lieben. Und dabei fühlen wir uns eben ziemlich verloren. Und nun kommt der Heilige Geist uns zur Hilfe und sagt uns hier in Vers 12, der Zusammenhang ist so wichtig, achten wir auf solche kleinen Wörter wie denn. Da wird der Bezug hergestellt zu dem, was Petrus zuvor sagt. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Das heißt, Gott hat Acht auf uns. Geh diesen Weg des Segnens. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, meidet das Böse, tut Gutes, reagiert positiv auf das Böse, was euch widerfährt. Warum? Weil ihr wisst, dass Gott auf euch Acht hat. Ihr seid eben nicht dem Treiben eurer Feinde schutzlos ausgeliefert. Ihr seid nicht den bösen Zungen schutzlos ausgeliefert. Ihr fühlt euch im Augenblick vielleicht so. Ihr meint, dass es so ist. Ihr seht nichts anderes. Ihr erfahrt nichts anderes im Augenblick. Aber Tatsache ist, dass Gott seine Augen offen hält über euch. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Gott hat Acht auf dich. Auch wenn alles ganz anders aussieht. Und das ist ein wunderbarer Trost. Und darum sind die Ermahnungen der Heiligen Schrift immer wieder eingebunden in den Trost des Evangeliums. Losgelöst davon dürfen wir sie nicht betrachten. Dann sind wir auf uns selbst gestellt. Dann stehen wir unter Gesetz. Das Gesetz fordert dich, und zwar als einen, der auf sich selbst gestellt ist, der jetzt auf seine eigene Kraft angewiesen ist. Aber die Ermahnungen der Heiligen Schrift im Neuen Testament, und wenn wir die alttestamentlichen Ermahnungen recht verstehen, vom Neuen Testament her, sind immer eingebunden in den Trost des Evangeliums. Immer vom Kreuz her zu sehen. Und da liebt Gott uns, und er liebt uns so sehr, dass er uns keinen einzigen Augenblick in unserem Leben aus den Augen verliert. Jetzt in diesem Augenblick bist du Gegenstand seiner Liebe, und er schaut auf dich herab, und er sieht und er weiß genau, was du nötig hast, was du brauchst, was dir widerfährt, wo dir jemand Unrecht tut und dergleichen mehr. Also jeden Augenblick unseres Lebens. Und er erhört zu seiner Zeit deine Gebete, dein Schreien, dein Flehen zu ihm. Unter diesem Gesichtspunkt können wir diesen Weg gehen, dem Lammen nach. Calvin sagt dazu, dass wir so leicht in Unruhe geraten und so oft zum Zorn entflammen lassen, dass wir von Rachgier brennen, kommt ganz sicher daher, dass wir vergessen, wie Gott für uns sorgt und dass wir nicht auf seiner Hilfe ausruhen. Darum wird man vergeblich von Geduld predigen, also vom Ausharren predigen, wenn die Herzen nicht zuvor die Lehre in sich aufnehmen, dass Gott für uns sorgt, um uns zu seiner Zeit beizuspringen. Wo wir dagegen fest überzeugt sind, dass Gott die Sache der Gerechten mit seinem Schutz decken will, streben wir zuerst rückhaltlos nach einem einwandfreien Verhalten. Also zunächst einmal das Bewusstsein, die Glaubensgewissheit. Gott schaut auf uns, auf seine Kinder, und er erhört unsere Gebete zu seiner Zeit, er kümmert sich um uns. Und dann heißt es, sich dementsprechend zu verhalten, wie Gott es uns sagt in seinem Wort. Wir haben jetzt am Donnerstag über das Wort nachgedacht in der Bibelstunde, dass die Jünger, als sie in einen großen Sturm auf dem See Genezareth gerieten, den Herrn weckten mit den Worten, kümmert es dich denn nicht, dass wir hier untergehen? Genau das ist das Problem, das wir oft haben. Wir sind der Meinung, Gott kümmert sich nicht um uns, weil alles so anders aussieht und sich so anders entwickelt. Das ist das große Problem. Und deshalb sagt Calvin, erst einmal die Lehre ins Herz fassen, Gott sorgt für mich. Gott ist für mich da, er kümmert sich um mich. Und wo können wir es am besten ablesen? Am Kreuz auf Golgatha. Und wenn wir das in unserem Herzen gefasst haben, dann können wir uns auch dementsprechend verhalten. Wir fragen aber dennoch, gilt uns denn überhaupt die Verheißung, die Petrus hier ausspricht? Es ist doch von den Gerechten die Rede, oder nicht? Die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Gilt uns dann überhaupt die Verheißung? Was ist damit gemeint mit gerecht? Nun zunächst einmal, vom Alten Testament her gesehen, geht es um ein richtiges Wandeln vor Gott, um ein gottgemäßes Verhalten, durchaus. Aber wir wissen, dass wir alle damit unsere Probleme haben und dass es ohne Sünde bei uns leider nicht abgeht. Und da ist doch die Frage berechtigt. Gelten uns die Verheißungen, dass Gott für uns sorgt, dass er uns liebt, dass seine Augen über uns offen sind? Müsste er seine Augen nicht vielmehr verschließen, wenn er uns sieht und manche Reaktionen in unserem Herzen wahrnimmt? Und da sind wir mittendrin im Evangelium, ihr Lieben. So müsst ihr es halten, auch in eurer persönlichen Bibellese. Stoßt immer wieder vor zum Evangelium. Das Wort gerecht kann unendlich bedrückend sein, wenn wir es als eine Forderung ansehen. Aber es kann unendlich beglückend sein, wenn wir es vom Evangelium als ein Geschenk Gottes verstehen. Und das ist doch nun mal Evangelium, dass wir gerecht sind durch das Blut Jesu und nicht durch unser gutes Verhalten. Und also gilt uns die Verheißung. Alles, was sein ist, gehört uns. Der Himmel ist offen. Die Herrlichkeit ist offen. Der Segen ist da. Wir werden ihn erben. Wir sind gerecht durch das Blut Jesu. Gerecht durch die Gerechtigkeit Christi. Wir glauben an Jesus. Das ist unsere Gerechtigkeit. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Und zwar, lass mich das immer wieder betonen, eine bleibende Gerechtigkeit, ihr Lieben. Ich will nicht pauschalisieren, aber gerade unsere lieben russlanddeutschen Geschwister haben an dieser Stelle, weil sie nicht richtig unterwiesen sind, immer wieder große Probleme. Sie gehen davon aus, wir sind so lange gerecht, solange wir das Richtige tun, solange wir gehorsam sind. In dem Augenblick, wo wir ungehorsam sind, wie kann ich dann sagen, dass ich vor Gott gerecht bin? Aber die Schrift lehrt uns etwas anderes. Vom Evangelium her sind und bleiben wir gerecht durch die Gerechtigkeit Christi, auch in dem Augenblick, wo wir leider sündigen. Diese Gerechtigkeit ist unwandelbar. Jesus Christus gestern, heute und in Ewigkeit derselbe. Seine Gerechtigkeit dieselbe. Wenn du versagst, heute Morgen noch versagst, dann ändert das doch nichts an der Gerechtigkeit Christi, die dir zugerechnet wird. Es ist also eine bleibende Gerechtigkeit. Der Segen, unter dem du stehst, ist ein bleibender Segen. Mag das aussehen im Augenblick, wie es will, es ist ein bleibender Segen. Seht ihr, das ist herrliches Evangelium. Und darum weiß ich, auch in dem Augenblick sind die Augen Gottes in großer Liebe auf mich gerichtet, auch in dem Augenblick, da ich versage. Das ist es, was dein natürliches Herz nicht fassen kann und nicht fassen will. Aber wenn der Heilige Geist uns leitet und lenkt durch das Wort Gottes, werden wir immer wieder gerade dafür unendlich dankbar. Unendlich dankbar. Jawohl, diese Verheißung ist unser und sie bleibt unser, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten. Wir sind gerecht durch Christus und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Und lasst uns auch Mitleid haben mit denen, die uns Böses zufügen, ihr Lieben. Lasst uns doch Mitleid haben mit ihnen. Das Angesicht, so heißt es hier, das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun, die im Bösen verharren wollen, die mit Gott nichts zu tun haben wollen. Das Angesicht Gottes steht gegen sie. Das ist doch schrecklich, oder nicht? Sollten wir nicht Mitleid haben mit den Menschen in dieser Welt, die der Gemeinde Jesu zurzeit unendlich viel Leid und Not zufügen, wo es auch immer sein mag? Wir denken natürlich um unsere Geschwister und wir beten für sie und flehen zum Herrn: Herr, lass es nicht über ihr Vermögen gehen. Erbarm dich über sie. Aber denken wir auch an ihre Widersacher, die auf dem Wege sind in die ewige Verdammnis. Wer ist denn hier im Grunde genommen, letztlich, wenn wir es von Gott her und von der Ewigkeit her betrachten, der Bedauernswerte? Sind es nicht die Gottlosen in dieser Welt, die sich gegen Gott auflehnen und seiner Gemeinde Unrecht zufügen? Sind sie nicht zu bemitleiden? Wollen wir doch beten, wie Lavater das getan hat. Wollen wir doch beten und dagegen segnen. Lieber Unrecht leiden, ihr Lieben, und Gott auf unserer Seite haben, als den augenblicklichen Triumph des Bösen zu genießen und Gott gegen uns zu haben. Mag die ganze Welt gegen uns sein, ihr Lieben. Wenn Gott für uns ist, was soll's? Ich sag das. Was soll's, wenn die ganze Welt gegen uns ist? Wenn wir nur den Herrn auf unserer Seite haben, dann ist doch gut. Und wir haben ihn aus Gnaden auf unserer Seite. Wir sind nicht besser als die anderen. Was macht denn den Unterschied zwischen dir und den Kindern dieser Welt? Was macht den Unterschied? Die Gnade Jesu, sein Erlösungswerk, nichts anderes. Die Gnade macht den Unterschied. Am Ende wird der Herr den scheinbaren Sieg des Bösen in eine schreckliche Niederlage verwandeln und unsere scheinbare Niederlage in einen herrlichen, wunderbaren Sieg. Als David sich auf der Flucht vor seinem Sohn Absalom befand, da wurde er von einem Mann namens Shimi mit Steinen beworfen. Er fluchte ihm, bewarf ihn mit Steinen. Und da sagt David: Vielleicht wird der Herr mein Elend ansehen. Und der Herr wird mir sein Fluchen mit Gutem vergelten. Ihr Lieben, das Böse muss uns dienen. Die Bösen sind unsere Diener. Es gibt nichts in dieser Welt, was dir nicht dienen muss. Und es gibt nichts Böses, das dir widerfährt, das der Herr nicht in einen Segen verwandelt. Er macht aus Bösem Gutes für dich. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht wunderbar? Wer weiß, ob der Herr mir sein Fluchen nicht mit Gutem vergelten wird. Es lohnt sich also, zu segnen, wenn uns Böses zugefügt wird. Wollen wir uns durch Gottes Wort dazu ermutigen lassen? Auch wenn wir schlechte Schüler sind, ihr Lieben, dürfen wir doch Fortschritte darin machen. Und der Herr mag uns dazu seine Kraft schenken. Denn wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten, und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber steht wider die, die Böses tun. Amen.